Deutschlandfunk. Das Feature.
Es ist ein klarer, sonniger Morgen in Freiburg. Der 16. Oktober 2016.
Eine Joggerin hat heute Morgen am Dreisamufer in Freiburg eine Frauenleiche entdeckt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist die junge Frau wohl getötet worden.
Die Tote ist die 19-jährige Medizinstudentin Maria L. aus Freiburg. Die Ermittlungen ergeben, dass die Studentin auf dem Nachhauseweg von einer Party vergewaltigt wurde. Kurze Zeit später taucht in Freiburg ein Flugblatt auf.
Deckt die Justiz den Dreisam-Mörder wegen seiner Rasse?
Das Flugblatt stammt von der rechten Gruppierung Bund gegen Anpassung.
Nichts ist so leicht durch DNA-Analyse zu ermitteln wie die Rasse. Und man bräuchte viele Unschuldige nicht zu belästigen, wenn man die Rasse des Täters ermittelt.
Es bleibt nicht bei einem Flugblatt. Als etwa 2 Monate nach dem Verbrechen der aus Afghanistan stammende Verdächtige Hussein K. festgenommen wird, äußert sich der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rötzinger in einem Interview mit der Badischen Zeitung und sagt: Wenn es Fahndern gesetzlich erlaubt wäre, mit Hilfe von DNA-Spuren auch Augen- und Haarfarbe sowie grobe regionale Herkunft zu analysieren, dann hätten wir sehr viel zielgerichteter vorgehen können. Dieser Zeitungsartikel wird deutschlandweit von vielen Medien zitiert.
Getötete Studentin. Freiburgs Polizeichef fordert mehr Spielraum bei DNA-Auswertung.
Nach Mordfall in Freiburg? DNA-Analysen sollen ausgeweitet werden.
Fall Freiburg, was die DNA-Analyse kann.
Von der DNA zum Verdächtigen. Ermittler hoffen auf die erweiterte DNA-Analyse. Ein Feature von Vera Pache.
Ja, wir untersuchen Tatortspuren von Straftaten, alles, was mit biologischen Spuren zu tun hat, was am Tatort eventuell zielführend ist, tatrelevant sein kann. Das sind also natürlich die klassischen Dinge wie Blutspuren oder Sekretspuren, also Speichel oder Sperma, aber auch sogenannte Hautabriebspuren, also Gegenstände, die berührt wurden und bei denen ein Tatzusammenhang möglich ist, also Waffen oder Werkzeuge oder andere Gegenstände.
Peter Schneider ist Professor für forensische Molekulargenetik am Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln.
Hier wäre dann der Prä-PCR-Bereich, wo wir sozusagen die Spuren sichten und aufbereiten und hier dann auch sozusagen die Vorbereitung für die eigentliche DNA-Analyse machen. Und zwar muss man die DNA aus dem Spurenträger herauslösen und aufreinigen, nicht?
Im Labor durchläuft das Spurenmaterial dann mehrere Prozesse und Geräte.
Das ist also quasi in Echtzeit das, was das Gerät gerade misst. Diese farbigen Spitzen sind immer einzelne Merkmale, also DNA-Fragmente, die jetzt in Rot, Grün, Gelb, Blau und Orange markiert sind.
Und das ist dann, aus diesen einzelnen Merkmalen wird dann am Ende dieser Code, diese Zahlenkombination erstellt. Das ist dann der genetische Fingerabdruck.
Sozusagen, genau.
Dieser Zahlencode, der sogenannte genetische Fingerabdruck, den der Computer am Ende ausspuckt, hilft Polizeiermittlern, einen Menschen oder eine Tatortspur zu identifizieren. Sie dürfen ihn mit anderen DNA-Proben in einer sehr großen Datenbank vergleichen. Das ist die DNA-Analysedatei beim BKA. In dieser Datei befinden sich mehr als 1 Million Datensätze. DNA-Profile von anderen Tatortspuren und DNA-Profile von Personen, die mit Straftaten in Verbindung stehen. Neben diesem genetischen Fingerabdruck darf die Polizei das Geschlecht einer DNA-Spur bestimmen. In manchen Fällen darf auch ermittelt werden, ob 2 Personen, von denen die DNA stammt, miteinander verwandt sind. Mehr erlaubt die Strafprozessordnung bisher nicht. Eigentlich würden es moderne Analysemethoden erlauben, aus DNA-Material viel mehr Informationen über eine Person zu gewinnen.
Hier sind aktuell die sogenannten Pigmentierungsmarker im Visier, also sprich die Augenfarbe, die Haarfarbe und die Hautfarbe. Das zweite ist die biogeografische Herkunft. Also wir können feststellen, wo jemand seine genetischen Wurzeln hat. Das bedeutet nicht, dass er dann auch dort geboren sein muss, aber es ist dort, wo er seine Herkunft hat, in Bezug auf seine Familie und seine Vorfahren. Und der dritte Bereich ist das Alter eines Menschen, das wir auch innerhalb gewisser Grenzen aus bestimmten Spurenmaterial vorhersagen können.
Befürworter der erweiterten DNA-Analyse argumentieren damit, dass die neuen Techniken in den Niederlanden oder in England seit langem angewendet werden. In den Niederlanden gibt es inzwischen mehrere Mordfälle, die zum Teil Jahrzehnte nach der Tat aufgelöst werden konnten, mithilfe dieser neuen DNA-Analysetechniken. Ein Beispiel ist der Mord an einem 16-jährigen Mädchen im Jahr 1999.
It was Queen's Day in the Netherlands, so that's April the 30th.
Es war Königinnentag, der 30. April. Überall wurde gefeiert.
Ron Rentjema ist Kriminalpolizist in den Niederlanden. Er arbeitet seit etwa 30 Jahren bei der Polizei in Leeuwarden, einer Kleinstadt mit Grachten und viel Wasser im Norden der Niederlande.
Marianne kam aus einem kleinen Dorf namens Zwaagwesteinde. Sie hatte damals einen Freund und die beiden hatten sich dann in Kollum verabredet, um dort feiern zu gehen.
Marianne ist damals 16 Jahre alt. Sie hat blonde Locken und sie hat sich für den Abend gestylt. Sie verspricht, nachts mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Doch später wird sie sich nicht daran halten. Stattdessen nimmt sie das Fahrrad. Zuerst radelt Marianne ein Stück zusammen mit ihrem Freund, aber dann trennen sich die Wege. Es ist eine klare Vollmondnacht.
Sie verabschiedet sich dann von ihrem Freund und radelt alleine weiter in die Nacht. Bis nach Hause sind es für sie jetzt nur noch wenige Kilometer.
So she cycled off in the dark and was never found again at home.
Aber sie kommt nie zu Hause an.
Am nächsten Morgen beginnen Familie und Freunde nach Marianne zu suchen. Sie finden sie auf einer Wiese in der Nähe des Fahrradweges. Das Mädchen liegt dort halbnackt, vergewaltigt und ermordet. Ihre Kehle ist durchgeschnitten. In Kollum kann sich bis heute jeder an den Mord erinnern. Arte, der Fischverkäufer, sitzt vor einem Schnellimbiss und trinkt Bier in der Abendsonne. Er grüßt jeden, der vorbeikommt. Und klar, erinnert er sich noch an den Mordfall, obwohl es inzwischen fast 20 Jahre her ist.
Jeder hier im Dorf, also hier wohnen 6000 Menschen, dachte, das müssen Ausländer gewesen sein. Damals gab es hier ein Zentrum für Asylsuchende. Ja, und die wurden dann ein bisschen belagert, weil alle dachten, das muss jemand von denen gewesen sein.
Während des Gesprächs kommt Monika heraus, die Besitzerin des Imbisses. Arte winkt sie dazu, weil sie Deutsch spricht.
Sie wollten hier damals ein ganz großes Asylsuchungszentrum bauen, weil da waren Leute gegen. Dann war das natürlich Öl aus Feuer, ne?
Und wie war dann die Situation hier? Da gab es richtig
Stress. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Sie haben den Bürgermeister mit Eiern beworfen.
Echt jetzt?
Ja.
Das, was Monika und Arte erzählen, ist noch weit untertrieben. Fernsehberichte und Artikel aus der Zeit sprechen von Ausschreitungen in Kollum und den umliegenden Dörfern. Bei einer Versammlung, auf der über die neue größere Asylunterkunft diskutiert werden soll, stürmt ein wütender Mob das Podium. Der Bürgermeister kriecht unter einen Tisch, um sich zu schützen. Asylsuchende werden auf der Straße angegriffen und vom Fahrrad gerissen. Das Heim muss bewacht werden. Zum Schutz der Bewohner. Ron Rentjema zeigt auf einer Luftaufnahme den Weg, den Marianne mit dem Fahrrad gefahren sein muss, bevor sie ermordet wurde. Und wo das Heim für die Asylsuchenden war. Das Asylbewerberheim liegt sehr nah am Tatort. Und dann ist da noch das Detail vom Mord, die durchgeschnittene Kehle.
Because her throat was slit, a lot of people thought that it would be something specifically for foreigners to do so.
Viele dachten, so etwas kann nur ein Ausländer getan haben.
Die Ermittler sichern Spuren, fotografieren Details an der Leiche und am Tatort und sie befragen mögliche Zeugen, auch Bewohner aus dem Flüchtlingsheim. Aber niemand hat etwas mitbekommen. Alle Ermittlungen führen ins Nichts. Die einzige brauchbare Spur ist das Sperma des Täters mit seiner DNA.
Ein klassischer Cold Case, ein Mordfall, Es gibt DNA am Tatort, aber es gibt keine Übereinstimmung mit einer bekannten Person, was dieses DNA-Profil angeht. Und es gibt keine Augenzeugen, es gibt keine anderen Hinweise, wer der mögliche Täter ist. Die Polizei stand also völlig im Dunkeln.
Manfred Kaiser ist Professor für forensische Molekularbiologie an der Erasmus-Universität in Rotterdam. Er leitet dort die Abteilung für genetische Identifizierung. Manfred Kaiser kommt aus Berlin, lebt und forscht aber in den Niederlanden. Er kennt den Fall sehr gut. Nach dem Mord an Marianne Vaatstra ist die Polizei unter Druck. Die Ermittler haben auch ein Jahr nach dem Mord nur die DNA des Täters. Und gleichzeitig diese ausländerfeindliche Stimmung. In dieser Situation macht der leitende Staatsanwalt etwas, was damals auch in den Niederlanden noch nicht erlaubt ist. Er gibt die DNA an ein Speziallabor und lässt eine geografische Abstammungsanalyse machen. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist für viele überraschend.
Die hat gezeigt, dass die väterlichen Vorfahren dieser unbekannten Person nordwesteuropäischer Abstammung sein müssen.
Der Mörder ist also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Asylsuchender. Die biogeografische Herkunftsanalyse sorgt im Vaatstra-Fall dafür, dass sich die ausländerfeindliche Stimmung in Kollum und in den umliegenden Dörfern beruhigt. Auch dank dieser Erfahrung wird die Methode in den Niederlanden 2003 für die Strafverfolgung zugelassen. Der Fall ist damit aber noch nicht gelöst. Aber als ein neues Ermittlerteam den Fall noch einmal aufrollt, ändert die Herkunftsanalyse die Grundannahmen in einem entscheidenden Punkt. Ron Rentjema leitet das neue Team.
Wir waren überzeugt, dass der Täter aus der näheren Umgebung des Tatorts kommt und dass möglicherweise auch die Familie des Täters in dieser Gegend lebt. Und unter diesen Umständen haben wir empfohlen, einen Massen-DNA-Test in dieser Gegend zu machen. Es ging dabei um mehrere tausend Männer, die gefragt wurden, freiwillig eine DNA-Probe abzugeben.
Ein DNA-Massentest wäre nichts Besonderes. Aber die Ermittler wollen die DNA-Proben auch auf eine mögliche Verwandtschaft zum Täter untersuchen. Es ist das Jahr 2008 und diese Methode der DNA-Analyse ist so neu, dass es dafür noch keine gesetzliche Grundlage gibt. Es dauert noch einmal 4 Jahre, bis das entsprechende Gesetz geändert wird.
Diese Gesetzesänderung erlaubt es, Verwandte mittels DNA-Analyse zu suchen.
Das ist wieder Manfred Kaiser. Der Wissenschaftler hat mit seiner Forschung Grundlagen für diese neuen DNA-Analysetechniken gelegt. Ende September 2012 werden 8000 Männer aus der näheren Umgebung des Tatorts um einen Abstrich der Wangenschleimhaut gebeten. Bei der DNA-Verwandtschaftsanalyse, die im Vaatstra-Fall zum ersten Mal in den Niederlanden angewendet wird, geht es um einen bestimmten Teil der DNA auf dem Y-Chromosom, das nur Männer haben. Und dieser Teil der DNA wird relativ unverändert vom Vater auf den Sohn vererbt. Mit diesem speziellen Test kann man männliche Verwandte finden.
Enge, nicht enge Verwandte, weit entfernte Verwandte, wenn sie dann männlich verwandt sind, tragen das gleiche Y-chromosomale DNA-Profil.
Schon nach wenigen Tagen ist klar, sehr viele Männer sind bereit mitzumachen. Und es gibt auch erste Treffer. Unter den Proben ist DNA von sehr weit entfernten Verwandten. Aber die Ermittler wissen jetzt, wir haben recht. Der Täter stammt vermutlich hier aus der Gegend.
Was ist das Problem? Das Problem ist, dass in so einer ländlichen Gegend, wie der, in der das Verbrechen stattgefunden hat, es normal ist, dass die Menschen sesshaft bleiben. Die wandern ja nicht aus, die bleiben alle da. Und immer dann, wenn ein eng oder entfernt oder sehr entfernter Verwandter des eigentlichen Spurenlegers teilgenommen hat, an dem Test bekommt man einen Treffer.
Damit wird der Kreis um den Täter immer enger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei ihn findet, ist mittlerweile ziemlich hoch. Dann passiert etwas, was so niemand erwartet hat. Am 14. November 2012 bekommt Ron Rentjema einen Anruf vom Labor.
And they told me, well, you have a match. And that is something like exploding fireworks in your head.
Eine abgegebene DNA-Probe stimmt hundertprozentig mit der DNA vom Tatort überein. Der Mörder von Marianne Vaatstra hat am Test teilgenommen.
He knew that
Er wusste, wenn seine Familie bei diesem Test mitmacht und er nicht, dass er in Verdacht geraten würde. Er wusste auch, wenn es einen Treffer mit Familienmitgliedern geben würde, dann würde die Polizei früher oder später direkt vorbeikommen.
Vielleicht hat er auch gehofft, dass den Ermittlern irgendwo ein Fehler passiert mit ihrem neuen DNA-Analyseverfahren.
Aber wir haben keinen Fehler gemacht.
4 Tage später nehmen Ron Rentjema und seine Kollegen Jasper S. auf seinem Hof fest. Ein inzwischen 45-jähriger Bauer, der Frau und Kinder hat. Wenige Kilometer entfernt von der Stelle, an der er 13 Jahre zuvor Marianne Vatstra vergewaltigt und ermordet hat. Der Fall Marianne Vatstra hat in den Niederlanden zu 2 Gesetzesänderungen geführt. Die Ermittler haben seitdem mehr Möglichkeiten, die DNA-Analyse einzusetzen. Allerdings nur bei sehr schweren Verbrechen. Sie dürfen bei DNA-Massentests auch nach entfernten Verwandten suchen. Und sie dürfen neben äußeren Merkmalen wie Haarfarbe oder Augenfarbe auch die biogeografische Herkunft feststellen. Im Vatstra-Fall konnte die aufgeheizte Stimmung in Kollum beruhigt werden, als sich herausstellt, die Vorfahren des Täters stammen wahrscheinlich aus Europa. Aber was wäre passiert, wenn der DNA-Test ergeben hätte, der Täter stammt aus Asien oder aus Afrika? Wäre die Staatsanwaltschaft dann mit diesen Informationen auch an die Öffentlichkeit gegangen? Die Nachfrage per E-Mail an den damals verantwortlichen Staatsanwalt bleibt unbeantwortet.
In Europa werden die meisten Straftaten von Europäern begangen. Das ist nun mal so. Und wenn wir diese Informationen aus der erweiterten DNA-Analyse bekommen, dann ist das auch letztendlich ein Schutz gegenüber den Minderheiten, die häufig zu Unrecht irgendwelcher Straftaten beschuldigt werden, obwohl sie es gar nicht gewesen sind. Es hat also hier also auch einen protektiven Wert in gewisser Hinsicht. Umgekehrt natürlich, wenn jemand das aus einer solchen Einwanderungspopulation gewesen ist, dann muss man auch dort ermitteln und muss versuchen, trotzdem die Straftat aufzuklären. Das ist ja dann auch ein ganz wichtiges Argument.
Der Rechtsmediziner Peter Schneider sagt, dass die neuen DNA-Analysetechniken durchaus Potenzial haben. Allerdings weiß er auch, dass die Anwendung nicht völlig unproblematisch ist.
Mit der biogeografischen Herkunft ist das so eine Sache, denn die kann man ja nicht so ohne weiteres aus irgendwelchen Personenregistern recherchieren, weil es eben nicht der Geburtsort ist, den wir ermitteln, sondern das, wo jemand seine genetischen Wurzeln hat. Wenn hier ein eingewandertes afrikanisches Ehepaar ein Kind zur Welt bringt, ja, dann ist es ein Kölner Kind, aber es hat natürlich afrikanische Wurzeln. Und wir können dann nur sagen, dass es eine Person afrikanischer Herkunft ist. Und wir können nicht sagen, wo der Betreffende geboren ist. Das ist eine ganz andere Art der Information.
Wenn wir von der biogeografischen Herkunft sprechen, dann geht es im Prinzip um die Entwicklungsgeschichte der Menschheit, ausgehend von der Theorie, dass alle Menschen dieselben Vorfahren haben. Und diese Vorfahren stammen aus Afrika. Von dort aus haben sie sich dann, über Tausende von Jahren hinweg, in alle möglichen Teile der Welt bewegt. Und sie haben sich im Laufe der Evolution den jeweiligen Lebensbedingungen in verschiedenen Erdregionen angepasst. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der DNA wider.
Wir haben also vor einigen Jahren in einem großen EU-Projekt eine SNP-Panel definiert, wo wir die globalen Populationen unterscheiden können, also quasi Europa, Afrika, Ostasien, Ozeanien und die eingeborenen amerikanische Bevölkerung.
Diese Einteilung ist also noch sehr grob. Und es gibt durchaus Gebiete und Fälle, in denen sich Menschen nicht eindeutig einer Region zuordnen lassen. So wie bei dem Täter in Freiburg.
Deshalb haben wir damals den offenen Brief formuliert und haben gesagt, einen Moment, es gibt vieles zu bedenken bei diesen Technologien. Hier entsteht der falsche Eindruck, dass man das einfach so einsetzen könnte und damit auch immer richtig liegen würde. Und es entsteht auch der Eindruck, als ob es da überhaupt nichts zu bedenken gäbe, also keinerlei ethische, soziale oder irgendwelche anderen Risiken, juristischen Risiken. Dagegen wollten wir uns damals wenden.
Veronika Lippert ist Professorin am Lehrstuhl für Science and Technology Studies am University College Freiburg. Lippert beschäftigt sich mit der Biologie der Genetik und mit Populationsgenetik. Als Ende 2016 die Forderungen nach der erweiterten DNA-Analyse laut werden, startet sie zusammen mit anderen Wissenschaftlern eine Initiative, die zum kritischen Umgang mit diesen neuen Techniken aufruft.
Nehmen wir mal an, die Ermittler hätten ein Ergebnis, das sie als Afghanistan interpretiert hätten. Wie hätten sie denn dann in Freiburg gesucht? Hier gibt es sehr viele Menschen, die dunkle Haare, dunkle Augen haben. Die Melderegister geben keine Daten her, um gut einzugrenzen. Wir wissen alle, dass es Leute mit deutschem Pass gibt, die vielleicht eine andere biogeografische Herkunft haben. Also wie wäre man da vorgegangen? Und wenn ich mir jetzt das Beispiel mit dem Hörsaal vor Augen rufe, also es gab in Freiburg einen Mantrailer, einen Hund, der die Ermittler zu einem Hörsaal geführt hat, in dem 300 Studierende sitzen, hätte vielleicht die Polizei auf die Idee kommen können, mit einem solchen falsch interpretierten Ergebnis, nämlich Afghanistan, in dem Hörsaal die Studenten einzugrenzen, die ihrer Meinung nach vielleicht eine afghanische Herkunft haben. Dafür hätten sie aber Anhaltspunkte gebraucht. Es hätte also eigentlich nur um eine Aussortierung nach äußerem Aussehen gehen können. Und das ist höchst problematisch.
Das, was die Professorin Veronika Lippert höchst problematisch findet, ist genau das, was sich Andreas Stenger gewünscht hätte. Er ist Leiter des Kriminaltechnischen Instituts am Landeskriminalamt in Stuttgart.
Schauen Sie, im Freiburger Fall hat man irgendwann eine Reihenuntersuchung gemacht und hat Studenten gespeichert. Da hätte man natürlich den Kreis der Beteiligten enger fassen können, wenn da jetzt rausgekommen wäre, jetzt in dem Fall, der kommt aus Hindukusch oder wenn man da einen Hinweis gehabt hätte auf die Herkunft, dann hätte man doch sagen können, wir schauen uns mal Personen, die aus dem Bereich kommen, gezielter an. Bevor man hingeht und sagt, alle Kommilitonen oder alle Studenten, dann hätte das schon einen Mehrwert gehabt.
Ich bin der festen Ansicht, und ich glaube auch viele Genetiker stimmen mir dazu, dass nie im Leben Afghanistan hätte herauskommen können. Wenn jemand sagen würde, dass das herauskommen würde, muss ich sagen, dann hat er nicht verstanden, was diese Technologien können und was sie nicht können.
In Afghanistan gibt es Populationen ganz unterschiedlicher genetischer Herkunft. Da gibt es also Stämme mit indogermanischer Wurzeln, die man mehr nach Europa verorten würde. Aber es gibt auch dort asiatische Stämme, die Hazara zum Beispiel, ja, sind also eine Volksgruppe, die sich abgrenzt von vielen anderen Volksgruppen dort und die also eher asiatische Wurzeln hat. Und alle leben zusammen in Afghanistan. Und wenn wir nur die genetische Probe haben, dann können wir mit Sicherheit niemals vorhersagen, ob jemand aus Afghanistan oder aus dem Iran oder aus der Türkei oder aus dem Irak gekommen ist. Weil hier einfach die Ähnlichkeiten viel zu groß sind. Und hier ist auch dann genau dieses Problem natürlich der genetischen Durchmischung.
Die geografische Herkunftsanalyse ist in Deutschland derzeit nicht erlaubt. Es geht dabei vor allem um Datenschutz, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es ist eines unserer Grundrechte, dass wir selber darüber bestimmen dürfen, welche personenbezogenen Daten wir preisgeben, wer sie verwenden darf und wofür die Daten verwendet werden. Die Informationen aus der DNA sind sensible Daten. Neben Informationen über Haar- oder Augenfarbe enthält unser Erbgut auch Informationen über Krankheitsrisiken. Der Paragraf 81 in der Strafprozessordnung verbietet solche weitergehenden DNA-Untersuchungen bisher ausdrücklich. Trotzdem gibt es mindestens einen Fall, in dem Ermittler das Verbot umgangen haben.
Es war ein wunderschöner Frühlingstag, sonnig, und als ich dann über Funk von diesem schrecklichen Ereignis hörte, bin ich unmittelbar an den Tatort gefahren, und was einen dort erwartet hat, das war furchtbar, wenn man eine tote Kollegin am Boden liegen sehen und einen anderen schwer verletzten Kollegen, der gerade mit dem Hubschrauber abtransportiert wird, dann geht das schon ins Innere.
Der Tag, von dem Volker Rittenauer erzählt, ist der 25. April 2007. Der Tag, an dem die damals 22-jährige Polizistin Michelle Kiesewetter erschossen wird. Ihr Kollege Martin A. wird von einem Kopfschuss getroffen. Er überlebt. Rittenauer war damals Leiter der Kriminalpolizei in Heilbronn.
Nach Polizeiangaben hatte ein Passant die beiden am frühen Nachmittag auf einem Festgelände am Stadtrand gefunden. Sie lagen neben ihrem Wagen, Dienstwaffen und Handschellen fehlten. Die Hintergründe sind noch unklar, auch ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Es wurde eine Großfahndung eingeleitet.
Die Ermittlungen nach so einem Mordfall und versuchten Mordfall beginnen am Tatort. Da kommt die Kriminaltechnik. Und man hat zahlreiche DNA-Spuren gesichert, die dann zum Landeskriminalamt gegangen sind, dort auch sehr, sehr zeitnah untersucht und ausgewertet worden sind.
4 Wochen später kommt eine Nachricht aus dem Kriminaltechnischen Institut in Stuttgart, die die Ermittler hoffen lässt. Es gibt eine DNA-Spur, die bereits im Zusammenhang mit einem anderen, früheren Verbrechen aufgetaucht ist. Diese Spur stammt von einer Frau. Die Ermittler sprechen deswegen von einer unbekannten weiblichen Person, kurz UWP.
Also am Anfang, als dieser Treffer gemeldet wurde, waren wir guter Hoffnung. Insbesondere auch deshalb, weil bei einem anderen Tötungsdelikt ja diese Spur schon einmal aufgetaucht ist. Also handelt es sich hier möglicherweise um einen Mehrfachtäter. Das war der Anfang.
In den folgenden Wochen und Monaten finden Ermittler DNA-Spuren dieser unbekannten weiblichen Person an vielen verschiedenen Tatorten. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, aber auch in Österreich und Frankreich. Die Straftaten reichen von Mord bis hin zu Einbrüchen in Gartenlauben.
Als dann, ich sage jetzt mal, auch geringerwertige Delikte wie der Diebstahl einer Cola-Dose mit dieser UWP-Spur in Verbindung gebracht wurde, da kamen dann langsam die Gedanken, ja, kann das überhaupt sein? Was kann hier schiefgegangen sein?
Mehrere hundert Wattestäbchen werden probehalber untersucht. Alles in Ordnung. Mehrere Sonderkommissionen arbeiten an diesem Fall. Wer ist diese UWP? Polizisten zerbrechen sich den Kopf und Journalisten beginnen, über diesen spektakulären Fall zu berichten. Einer der ersten Artikel erscheint im Stern im Juni 2007.
Die Spur in Kreisen der Sinti und Roma gilt im Moment in Heilbronn als die heißeste. Offiziell will das niemand bestätigen. Aber wir prüfen auch intensiv im Zigeunermilieu, sagt ein Ermittler vage und politisch unkorrekt.
Wo kommt so eine Verdachtskonstruktion her? Das hat mich interessiert. Ich gehe natürlich davon aus, dass in polizeilichem Kontext natürlich auch sensibel mit Vorverurteilungen umgegangen wird.
Anna Lippert ist geschockt, als sie diesen Artikel liest. Sie ist Professorin für Kulturanthropologie an der Uni Freiburg mit Schwerpunkt Mobilitäts- und Migrationsforschung. Sie ist die Schwester von Veronika Lippert und ebenfalls Mitglied der Initiative, die die erweiterte DNA-Analyse kritisch betrachtet. Anna Lippert liest diesen Sternartikel erst viel später im Jahr 2012. Er ist der Auslöser, dass sie sich anschließend intensiver mit diesem Fall beschäftigt. Auch in anderen Medienberichten wird die Vorverurteilung geäußert, zum Beispiel in der Zeit im April 2008.
Eine erste Hypothese führt ins Schaustellergewerbe. Nichts. Eine zweite Hypothese zielt ins Drogenmilieu. Nichts. Einer dritten Hypothese zufolge könnte die Frau einer Sippe des sogenannten fahrenden Volkes entstammen. Roma oder Sinti, im Volksmund auch abfällig Zigeuner genannt. Beweise gibt es keine, nur die vage Möglichkeit eines Musters.
Hier hat der Aufbau des Maifestes begonnen und über der Straße drüben waren Wohnwegen von fahrenden Personen. Und das war der Grund, weshalb man hier in diesem Milieu auch ermittelt hat. Das hing nicht mit dieser DNA-Spur zusammen.
Anna Lippert hat Zweifel, dass das der Grund ist. Die Ermittlungsakten legen etwas anderes nahe.
Und diese Idee, es ist eine hochmobile, hochkriminelle, in Klammern, vielleicht Zigeunerin, Anführungszeichen jetzt wieder gesetzt, ne? Das war keine Erfindung der Heilbronner. Das kam mit diesem Treffer und dann der Expertise, die andere Sokos diesen Treffern bei anderen Taten schon sozusagen eingeschrieben hatten.
In den Akten steht auch, dass die Kriminalpolizei Hilfe im Ausland gesucht hat, um die DNA genauer zu untersuchen.
Es gibt einen Beschluss durch das Landgericht Wels, Oberösterreich, sozusagen auf Anforderung vom LKA Baden-Württemberg bzw. der SOKO in Heilbronn, dass eben die DNA der UWP auf die genetische Herkunft der Person gemacht wird. Und eine Woche später, das geht auch aus den Akten hervor, liegt also dieses Gutachten aus Innsbruck vor.
Die Ermittlungsakten geben keine genaue Auskunft darüber, was in diesem Gutachten steht. Anna Lippert kann nur Rückschlüsse ziehen aus den Teilen, in denen es erwähnt wird und aus den Konsequenzen für die Ermittlungen.
Was wir sehr wohl sagen können, ist, dass die Soko-Parkplatz danach den Fokus auf frommer Frauen aus Osteuropa sehr stark verengt hat. Also das ist was sich aus der Aktenlage sehr deutlich ablesen lässt. Also man hätte ja auch sagen können, okay, die DNA tritt gehäuft in Osteuropa und im angrenzenden Russischen Föderation auf. Das sind ja unglaublich viele Menschen, die da in Frage kommen. Wenn wir uns mal angucken, da könnten Russlanddeutsche und ihre Angehörige mit reinfallen in diese Kategorie. Wir haben sehr, sehr viele Migranten in Deutschland auch, die in osteuropäischen Hintergrund haben. Ja, ich meine, Deutschland ist ein Transitland, wo sehr, sehr viele Osteuropäer täglich sozusagen unterwegs sind, ohne dass sie hier leben auch. Aber alles, was man danach sieht und was man dann vor allem auch aus den nächsten Täterprofilen sieht, die zum Beispiel von der operativen Fallanalyse kamen, ist der Fokus ganz klar auf Roma oder wie es dann da teilweise heißt, nomadisierenden Gruppen, Zigeunern, Sippen und so weiter und so fort.
Ich denke, dass Diskriminierung vorkommt. Sie ist unerwünscht und natürlich ungewollt. Sie wird von unserer Seite oder von meiner Seite nicht vorangetrieben. Wenn sie aus den Untersuchungsergebnissen durchgeführt wurde, dann sicher auf eigene Initiative der Personen, die das durchgeführt haben. Aufgrund meiner wissenschaftlichen Gesinnung und meiner politischen Gesinnung schließe ich das von meiner Seite her aus. Eine fälschliche Nutzung von DNA-Ergebnissen in diese Richtung ist aus meiner Sicht unerwünscht.
Walter Parson ist Professor für Molekularbiologie am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck. Er ist derjenige, der die DNA untersucht und das Gutachten geschrieben hat.
Ich persönlich wurde in die Arbeiten um das Phantom von Heilbronn eingebunden, zu einem Zeitpunkt, als man schon verschiedene Tatorte über dieses weibliche DNA-Profil miteinander verknüpfen konnte.
Parson wird mit zwei Dingen beauftragt. Erstens soll er genau untersuchen, ob es sich bei dem DNA-Profil wirklich um das Profil einer Frau handelt. Denn die Ermittler haben bei einigen Verbrechen, mit denen diese UWP-Spur im Zusammenhang steht, Anhaltspunkte, dass es eigentlich ein männlicher Täter gewesen sein muss. Und Walter Parson wird eben auch damit beauftragt, die biogeografische Abstammung der DNA-Spur zu bestimmen.
Bei der unbekannten weiblichen Person konnte man klar sehen, dass es sich um eine europäische Linie handelt, mit verschiedenen Dichtezentren, aber eine Linie, die man in Gesamteuropa findet. Es gibt Dichtezentren, die man aufgrund von derzeitigen Verteilungen messen kann. Und diese Dichtezentren, die liegen im nordost- und südosteuropäischen Raum. Dort sind diese Linien häufiger vertreten als in anderen europäischen Bereichen. Aber man kann die anderen europäischen Länder nicht ausschließen.
Über den Inhalt des Gutachtens könne er nicht sprechen, sagt Walter Parson. Aber er erklärt ganz allgemein, was in so einem Gutachten steht.
Was war die Fragestellung? Wie ist die Probe bei uns angekommen? Was haben wir für Untersuchungen durchgeführt? Ein ganz kleiner Überblick, wie die Untersuchungen funktionieren, dass man einen kleinen Einblick bekommt. Dann werden die Ergebnisse tabellarisch dargestellt. Dann werden die Untersuchungsergebnisse interpretiert und dann wird eine Zusammenfassung geschrieben. Und in dieser Zusammenfassung versucht man, das zuvor Ausgeführte auf einen ganz prägnanten Teil zu reduzieren. Was beim Phantom von Heilbronn schwierig war, das heißt, die Zusammenfassung ist schon auch kürzer, aber aufgrund ihrer Kürze auch leichter missinterpretierbar.
In diesem Fall wurden anhand der DNA Vorhersagen gemacht. Dabei geht es um Wahrscheinlichkeiten, die sich nicht in eine einzige Zahl oder wenige Worte fassen lassen.
Und was in dem konkreten Fall mit meinem Gutachten gemacht wurde, da wurde lediglich ein Teilsatz herausgenommen. Ich habe das versucht so zu schreiben, dass man das nicht zerreißen kann. Aber es ist in den Medien trotzdem falsch wiedergegeben worden, weil sie haben nicht meine richtige Darstellung zitiert, sondern sie haben Teile herausgerissen und die aus dem Kontext hingestellt. Damit ist diese Falscheinschätzung entstanden.
Und das ist aber nicht ganz klar, an welcher Stelle das passiert ist, oder? Weil die Medien sehen doch eigentlich überhaupt nicht dieses Gutachten.
Richtig. Das wird irgendjemand wahrscheinlich an ein Medium weitergeleitet haben mit einer eigenen Interpretation. Das Wort Roma habe ich überhaupt nie verwendet. Das verwende ich nie. Weil Roma haben keine typische DNA. Die gibt's nicht. Auch Juden haben keine typische DNA. Die gibt's einfach nicht.
Im März 2009 wird die Suche nach der unbekannten weiblichen Person schließlich von einem Moment auf den anderen zum DNA-Skandal.
Das Rätsel um das vermeintliche Phantom von Heilbronn ist gelöst. Die gesuchte Serientäterin gibt es nicht. Die DNA-Spuren auf Wattestäbchen, die auf ihre Fährte führen sollten, stammen von einer Frau, die die Stäbchen verpackt hat. Das teilten die Ermittlungsbehörden in Baden-Württemberg mit.
Der Heilbronner Polizistenmord bekommt im Jahr 2011 noch einmal große Aufmerksamkeit. Als die Morde der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund auffliegen. In der Zwickauer Wohnung, in der Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe zusammengelebt haben, tauchen die Tatwaffen von Heilbronn auf. Und es finden sich weitere Hinweise dafür, dass Michel Kiesewetter das 10. Mordopfer des NSU war. In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass die Ermittler nach dem Mord ihren Fokus sehr stark auf Angehörige der Sinti und Roma gelegt haben, während ihnen die wirklichen Täter aus der rechtsextremen Szene entgangen sind. Der damalige Präsident des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, entschuldigt sich im Mai 2012 beim Zentralrat der Sinti und Roma. Der Brief wird nie veröffentlicht, aber Teile daraus landen in den Medien.
Ich kann Ihnen versichern, dass es im Interesse aller deutschen Sicherheitsbehörden liegt, keine Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht zu stellen.
In dem Brief bestreitet Zierke allerdings auch die Schuld der Polizei und schiebt sie auf die Medien. Schließlich hätten diese die Spekulationen in die Welt gesetzt. Der Fall zeigt, die Risiken der erweiterten DNA-Analyse liegen nicht nur bei der Spurensicherung, sondern auch in der Kommunikation.
Im Ergebnis muss man sagen, die DNA-Analyse selber war immer richtig gewesen. Nur die Bewertung der Ergebnisse war leider immer falsch gewesen. Und es hat sich ja später herausgestellt, dass es eine Mitarbeiterin dieser Firma war. Und die stammte tatsächlich aus Polen oder ihre Vorfahren stammten aus Polen. Also diese osteuropäische Herkunft war durchaus nicht falsch gewesen.
Die Chronologie der Trugspur von Heilbronn zeigt aus forensischer Sicht vor allem eins, wie weit, wie sensitiv wir in der DNA-Analytik sind. Und die DNA-Analyse, die forensische, hat die Kriminalistik in gewisser Weise revolutioniert. Wenn wir am Anfang noch umfangreiches Spurenmaterial brauchten, um es analysieren zu können, sind wir heute tief im Mikrospurenbereich.
Was im Nachlauf dieses Falls bezeichnend war, ist, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Zum einen hat man festgestellt, dass polizeiliche Hilfsmittel, so bezeichnet man die Gegenstände, die man verwendet, um Spuren am Tatort zu sichern, dass diese polizeilichen Hilfsmittel genauer kontrolliert werden müssen, dass diese polizeilichen Hilfsmittel eine gewisse Qualität erfüllen müssen. Da gibt es jetzt ganz klar formulierte Vorgaben und diese Vorgaben müssen eingehalten werden.
Es ist extrem wichtig, dass wir die Zustimmung der Bevölkerung haben. Das heißt, wir müssen unsere Arbeit sehr sorgfältig machen und auch die Ergebnisse sehr vorsichtig interpretieren.
Christopher Phillips ist Mitarbeiter am Institut für Forensik an der Universität Santiago de Compostela.
Und Sie werden es vermutlich schon gehört haben, ich komme ursprünglich aus Großbritannien, arbeite aber seit 17 Jahren in Spanien für ein Labor, das neue Techniken für die forensische DNA-Analyse entwickelt.
Die biogeografische Herkunftsanalyse ist ein Schwerpunkt von Phillips. Er wird deswegen auch zu Rate gezogen, als am 11. März 2004 10 Bomben in der Madrider U-Bahn explodieren und fast 200 Menschen sterben. Die spanischen Behörden bitten Phillips und seine Kollegen damals, DNA-Spuren der Täter auf ihre Herkunft zu analysieren.
So the UK Border Authority, the scientists that were advising them, were aware of our work in Spain.
Auf diese Weise wurde die britische Grenzbehörde auf unsere Arbeit in Spanien aufmerksam. Und sie wollte dieselben Tests nutzen, um Geschichten zu überprüfen, die Asylbewerber an den britischen Grenzen erzählen.
Phillips weiß davon nichts. Mitte September im Jahr 2009 ist er gerade auf einer Konferenz in Argentinien, als er einen Anruf bekommt.
Jemand rief mich in Buenos Aires an und fragte, ob ich bereit sei für ein Interview. Ich fragte, worum geht's, und er sagte, um das Pilotprojekt der Grenzbehörde. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sie sollten lieber mal die Zeitungen lesen.
Die britische Grenzbehörde verwendet damals verschiedene Tests, um herauszufinden, ob Asylanträge gerechtfertigt sind oder nicht. Die Mitarbeiter sollen herausfinden, ob beispielsweise jemand aus Eritrea oder aus Äthiopien kommt. Und jetzt, Anfang September 2009, setzen sie auch die von Christopher Phillips mitentwickelten DNA-Tests zur Abstammungsanalyse ein. Als das Pilotprojekt öffentlich wird, hagelt es Kritik von allen Seiten.
Alle waren derselben Meinung, dass das die völlig falsche Anwendung dieser Forschung ist und sie würde definitiv nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. Es war einfach unangemessen.
Und der größte Kritikpunkt war natürlich, dass man nicht anhand von DNA eine geopolitische Identität herausfinden kann.
Matthias Wienroth ist Politikwissenschaftler und Wissenschaftsforscher an der Universität Newcastle. Er beschäftigt sich schon länger mit den sozialen und ethischen Aspekten der forensischen Genetik.
Man kann nicht sagen, ob jemand aus Kenia oder aus Somalia kommt. Und das war in dem Falle natürlich von Bedeutung, weil Menschen aus Kenia nicht Asyl bekommen würden, aber Menschen aus Somalia schon in dem Falle. Und das sind zwei Länder in Ostafrika, die einander grenzen.
So, yeah, it's a good example of somebody taking the idea of a test and then applying it incorrectly.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie jemand die Idee eines Tests übernimmt und ihn dann völlig falsch anwendet, ohne die nötige Sorgfalt und Vorsicht. Wenn es dann schief geht, wird es von der Öffentlichkeit abgelehnt. Dann untergräbt es auch all unsere Bemühungen, sich verantwortungsvoll mit der Öffentlichkeit über die Verwendung dieser Tests für die polizeiliche Ermittlungsarbeit auseinanderzusetzen.
Wenig später wird das Pilotprojekt der Grenzbehörde schließlich eingestellt. Ende 2016, nach dem Mord an der Freiburger Medizinstudentin, werden die Forderungen laut, die erweiterte DNA-Analyse endlich auch in Deutschland zuzulassen. Im Februar 2017 reicht das Land Baden-Württemberg einen entsprechenden Gesetzesantrag im Bundesrat ein. Bayern schließt sich dem Gesetzesantrag an. Von den Schwachstellen und Grenzen der DNA-Analyse steht in den Gesetzesanträgen nichts. Wer genau soll diese Untersuchungen machen dürfen? Wird es eine Kontrollinstanz geben? Sollen diese hochsensiblen Daten gespeichert werden? Und wenn ja, wie? Auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten. Das Thema ist komplex. Auch in den Niederlanden gab es Diskussionen und Bedenken, bevor die Gesetze geändert wurden. Die erweiterte DNA-Analyse ist dort nur in sehr wenigen Fällen zugelassen. Aber dann war sie für den Kriminalpolizist Ron Rentjema schon mehrfach das entscheidende Hilfsmittel, um ein schweres Verbrechen aufzuklären.
Ich kann Ihnen ein Beispiel geben von einem Fall in Holland, bei dem eine Frau brutal vergewaltigt wurde. Etwas später wurde eine andere Frau vergewaltigt, an unterschiedlichen Orten. Aber die DNA stimmte überein.
Die Ermittler wussten, dass beide Vergewaltigungen von ein und demselben Täter verübt wurden.
Die erste Frau sprach von einem Täter, der ein pakistanisches Aussehen hatte. Das zweite Opfer sprach von einem Nordafrikaner und verortete die Person nach Libyen oder Marokko.
Die Kriminalpolizisten haben dann die DNA des Täters untersuchen lassen.
Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass diese Person höchstwahrscheinlich aus dem indischen Raum kommt. Kombiniert mit den Aussagen der Zeuginnen bedeutete das für uns, dass wir unser Hauptaugenmerk auf Männer aus diesem Raum gelegt haben. Irgendwann haben wir den Typen dann gefasst. Er kam ursprünglich aus Pakistan. Also wieder ein Erfolg.
Von der DNA zum Verdächtigen. Ermittler hoffen auf die erweiterte DNA-Analyse. Ein Feature von Vera Pache. Es sprachen Hildegard Meyer, Volker Niederfahrenhorst, Hüseyin Michael Cirpici und Anne Esser. Ton und Technik Ernst Hartmann und Roman Weingart. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.